Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ein bisschen Halsweh, Blattern am Fuß, irgendwie komische Bückeli am Arm oder ein Spezialshampoo. Wegen dem geht man normalerweise ja nicht zum Doktor, aber man geht in die Apotheke, zum Beispiel in Zürich in die Bahnhofapotheke. Ich stehe jetzt da und die Apothekerin Maggie Keller hat gerade eine Kundin, die was will.
Ja, grüezi. Ich hätte gerne ein Shampoo von Eduard Vogt und das man auch noch zum Duschen benutzen
kann. Ja, dann schauen wir schnell, was es genau ist und dann kann ich Ihnen das bestellen, wenn Sie es in einer grösseren Menge wollen oder die Kleinen haben wir sonst auch gerade da, wenn Sie schnell mitkommen. Ja,
dann lassen wir die zwei, dass nachher die Kundin das Shampoo auch tatsächlich überkommt. Als Kundin kommt man ja genau bis an die Theke in einer Apotheke und nicht weiter. Aber wir mit dem Treffpunkt, wir gehen hinter die Theke. Wir schauen, was alles passiert in einer Apotheke, wo wir, wenn wir etwas gehen, posten, eben gar nicht sehen. Wie zum Beispiel, wenn so ein Shampoo rausgeht, wie das wieder reinkommt, dass eine nächste Kundin, die das braucht, dann auch tatsächlich hat. Der Warenkreislauf und alles, was so im Hintergrund Grund läuft in der Bahnhofapotheke Zürich, der Treffpunkt mit der Ladina Spiess.
Yeah.
Von morgen um 7 bis nacht um 12 ist sie offen, die Bahnhofapotheke in Zürich. Da kommen Hunderte von Menschen jeden Tag. Und vom Traubenzucker bis zum Krebsmedikament geht alles über die Theke. Alles, was rausgeht, das muss ja auch wieder reinkommen. Und dem gehen wir nachher im Treffpunkt hier auf der Seis. Und für das bin ich jetzt hinter die Theke bei der Apotheke, nachher in einen Lift gestiegen und bin jetzt im ersten Stock von dieser Apotheke gekommen rein. Und es hat unglaublich viel Ware auf kleinem Platz. Da zum Beispiel so ein fahrbares Gestell, so ein Wägeli. Darauf hat es nur Kopfweh-Tabletten, so wie ich das kann einschätzen als Laie. Und dann hat es auf der Seite so Schiebekästen. Wow, die sind noch schwer. Wie in einem Archiv sieht das aus da. Und da hat es x verschiedene Medikamente. Da auf der einen Seite sehe ich jetzt vor allem Grippemittel. Ich hoffe nicht, dass das jetzt zu dieser Zeit überhaupt jemand braucht. Jetzt gehe ich mal in den hinteren Teil von dem Lager. Da muss man noch den Kopf einziehen, es ist wirklich wenig Platz rum. Und da hinten im Lager steht Amanda Zangerl, sie ist Pharmaassistentin, seit 4 Jahren in der Bahnhofapotheke in Zürich tätig. Und sie kümmert sich eben um den Warenkreislauf. Sie schaut, dass das, was rausgeht, auch wieder reinkommt. Frau Zangerl, wenn jetzt so ein Medikament, oder wie wir bei der Kundin ganz am Anfang gehört haben, also ein Spezialshampoo rausgeht, wie wissen Sie, dass Sie das wieder bestellen müssen? Wie geht der ganze Bestellungsablauf?
Das tut es automatisch auslösen im System. Und dann macht man das im unteren Stock, tut man die Ware abhäkeln, die es ausgelöst hat. Und das wird dann per Internet übermittelt.
Und die Bestellung, die dann rausgeht, irgendwann kommt dann das Zeug da an. Wir stehen gerade hier vor einem Wagen mit unglaublich vielen Kisten drauf. Wie kontrollieren Sie, dass wirklich das, was Sie bestellt haben, auch reinkommt? Wie machen Sie das?
Das wird dann eingebucht. Also man ruft dann die Bestellung auf im System. Und dann wird das eingebucht und dann sieht man, was muss kommen und was gekommen ist.
Von was für einem Zeitrahmen reden wir da? Wie lange geht das?
Normalerweise etwa 1 bis 2 Stunden und so Lieferungen kommen 5 Mal am Tag.
Also wenn ich ein Medikament muss haben, das sie nicht so häufig oder nicht in grossen Mengen am Lager haben, es schnappt mir gerade den Kunden vor der Nase eins weg, es hat es nicht mehr, dann kann ich einfach warten und dann kann ich darauf zählen, dass das in einer Stunde wieder da ist.
So schnell geht es nicht, weil man muss es ja eben noch auslösen, bestellen und dann kommt der Lieferant kommt da hin und dann wird es eben eingebucht und der Vorgang geht etwa 3 bis 4 Stunden.
Also dann muss ich gleich einen halben Tag warten, ja. Aber das ist ja auch noch keine Zeit. Jetzt kommt das hier an. Im Gesamten kann ich mir sagen, gibt es in der Schweiz etwa 100'000 zugelassene Medikamente. Wie viel habt ihr da im Lager?
Etwa 15'000.
15'000? Ja. Gibt es dann Medikamente, wo Sie nur ganz wenig davon haben? Und wenn ja, was sind das für Ihre?
Ja, das gibt es. Das sind HIV-Medikamente und Krebs. Medikamente, die auch sehr teuer sind oder eben Sachen, die man nicht so häufig braucht. Da haben wir dann einfach eine geringe Menge da.
Tun Sie das auch speziell aufbewahren? Ich stelle mir vor, das ist auch ein teures Medikament.
Es gibt Medikamente, die man speziell aufbewahren muss. Da haben wir einen riesen Kühlschrank im unteren Bereich. Und dort sind Insulinsachen drin, die können wir auch nicht enorm viel da haben.
Aber die meisten Medikamente werden jetzt da mal zuerst ausgepackt. Sie machen die Kisten auf, tun die in all die Stellen, ich habe gesagt, es sieht aus wie in einem Archiv, die fahrbaren Kästen. Und nachher kommt es nochmal, aber man nimmt es eigentlich 2-mal in die Finger. Ist das nicht ein bisschen kompliziert?
Nein, das geht. Wie wir halt auf 2 Stockwerke sind, wird es da eingebucht, dann kommt es auf einen Wagen und dann kommt es runter und wird so ins Alphabet eingeräumt, in die Schublade, in die Fülle.
Die vielen Schubladen sind zum Teil übervoll zu Zeiten, wo man saisonal bedingt die Medikamente braucht. Wenn Grippezeit ist, dann braucht man einen Haufen Grippemedikamente. Wenn Heupfnüsselzeit ist, dann braucht man einen Haufen von denen. Wie machen Sie das, dass Sie wirklich genug haben? Geht das um einen Ort, wo doch sehr viel Laufkundschaft auch vorbeikommt?
Dann wird die grossen Mengen bestellt und die Lieferungen kommen dann 1-mal pro Tag in den hinteren Bereich und das sind dann einmal 50 bis 150 Kisten, die reinkommen pro Tag Und die werden dann eingebucht und im Lager versorgt. Und den grössten Teil probieren wir natürlich unten im Verkaufsraum unterzubringen.
Sind ihr auch schon überrannt worden? Eben gerade zum Beispiel, wenn das Wetter schnell gewechselt hat und der Halbschnüssel dann ein Thema geworden ist?
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann geht das einmal wirklich weg, wie warme Weckli.
Und was macht man? Freundlich lächeln unten und sagen, kommen Sie morgen wieder?
Nein, wir schauen wirklich. Also wir bestellen hier frühzeitig bestellen und schauen, dass wir genügend an Lager haben. Also da haben wir dann wirklich eine grosse Menge da.
Eine grosse Menge, da muss man auch gut schauen bei diesen vielen, vielen tausend Medikamenten und anderes, was wir auch noch haben aus der Kosmetikbranche, wegen dem Verfalldatum. Wie macht ihr das? Haben ihr das elektronisch, dass ihr nachschauen könnt?
Leider nicht, ist das nicht möglich bei dieser Menge. Und dass das wie im Gold versteckt ist von den verschiedenen Produkten, leider nein. Wir kontrollieren das dreimal im Jahr kontrollieren. Da werden verschiedene Teams aufgestellt, die zuständig sind. Und dann wird das kontrolliert, aufgeschrieben und dann rausgenommen frühzeitig, wenn es der Fall ist.
Danke vielmals, Amanda Zangerl. Sie ist Pharmaassistentin hier in der Bahnhofapothek. Was denn mit diesen Medikamenten passiert, die abgelaufen sind? Und vor allem, was machen wir, wenn wir irgendwo noch einen Hustensirup oder Ohrentröpfchen finden, die wir nicht brauchen? Was macht man damit? So viel kann ich schon mal sagen. Sicher nicht in den Kübel rühren. Wie man es richtig entsorgt, das sagen wir Ihnen in ein paar Minuten.
I can still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feeling was. Put it proudly in my car. And my family listened 50 times to my two-song repertoire. And I told my mum her only son was gonna be a star. Bought all the Beatle records. Sounded just like Paul. Bought all the old Chuck Berry 78s and all. And I sat by my record player, playing every note they played. And I watched them all on TV, making every move they made. Rock and roll, I gave you all the best years of my life. All the dreamy sunny Sundays, all the moonlit summer nights. I was so busy in the back, writing love songs to you while you were changing your direction. Never even knew that I was always just one step behind you. '66 seemed like the year I was really going somewhere. We were living in San Francisco with flowers in our hair, singing songs of kindness so the world would understand that the guys and me were something more than just another band. And then '69 in LA came around so soon. We were really making headway, writing lots of tunes, and we must have played the wildest stuff we had ever played. The way the crowds cried out for us, thought we had it made. Rock and roll, I gave you all the best years of my life. All the crazy, lazy young days, all the magic moonlight. I was so busy on the road, singing love songs to you while you were changing your direction. Never even knew that I was always just one step behind you. Do do do. '71 in Soho. When I saw Suzanne, I was trying to go it solo with someone else's band. And she came up to me later on, took her by the hand. And I told her all my troubles, and she seemed to understand. And she followed me through London
through 100 hotel rooms, through 100 record companies who didn't like my tune. And she followed me when finally I sold my old guitar. And she tried to help me understand I'd never be a star. Step behind you, rock and roll again. The best years of my life, singing out my love songs in the bright and flashing lights. You know I never.
Es ist Mitte Mai und wer weiß, vielleicht haben Sie Ihre Frühlingsputzen schon gemacht. Und dann sind Sie auch im Badzimmer gewesen, haben das Badzimmerschränkchen rausgeputzt und irgendwo ganz weit hinten dran in dem Badzimmerkästchen noch nasse Tropfen gefunden. Und der Blick aufs Ablaufdatum sagt alles Dezember 2008. Also, diese Tropfen sollten Sie sich vielleicht nicht mehr in die Nase reinlassen. Nur, was macht man mit solchen Sachen? Das wollen wir wissen hier in der Bahnhofapotheke Zürich, wo wir zu Gast sind. Und wir sind nicht unten in dem Ort, wo Sie normalerweise als Kundin und Kund bei einer Apotheke sind, sondern wir sind im oberen Stock. Ich gehe jetzt ins Labor hin, zur Franziska Storchenegger. Sie ist Apothekerin und Laborchefin. Und ich muss sagen, um etwas beneide ich sie also schon, beneiden, auch wenn es sehr eng ist da oben. Der Blick, den sie hat aus ihrem Labor, ist sensationell. Sie sieht so zwischen diesen Bahnhof raus, geht auf die Bahnhofstrasse. Also wenn Sie das nächste Mal in Zürich sind und bei dieser Apotheke vorbeilaufen, schauen Sie doch einmal auf, dann tut Ihnen Franziska Storchenegger vielleicht abwinken.
Genau. Guten Morgen, Frau Spiess.
Selbstverständlich haben Sie nicht viel Zeit zum Winken, oder?
Ich tue natürlich gerne winken, wenn ich jemanden sehe, aufwinken. Das ist überhaupt kein Problem.
Frau Storchenegger, die Leute kommen, haben Nasentropfen mit Ablaufdatum Dezember 2008 mit dabei. Die sollte man bringen zu Ihnen. Was machen Sie denn nachher mit diesen Medikamenten?
Ja, das ist richtig. Es ist sehr wichtig, dass man solche Medikamente zurück an die Verkaufsstelle bringt, zum Beispiel zu unserer Bahnhofapotheke. Ich sortiere die nachher sortieren, und zwar grob gesagt in drei Gruppen. Ich habe da gerade ein paar Beispiele.
Ja.
Wir haben hier die erste Gruppe, das ist eine Gruppe, die man eigentlich mit dem Hausmüll entsorgen könnte. Das sind Sachen wie künstliche Tränen oder wir haben da so Brausetabletten mit ätherischen Öl drin, die man inhalieren kann. Oder auch Arzneitees, die können Sie in einen normalen Abfall tun.
Weil es keinen Stoff drin hat, der schädlich wäre bei der Entsorgung.
Genau, die, kann man noch, die werden durch die Normalverbrennung völlig unschädlich gemacht.
Steht das drauf oder ist das einfach so ein Gefühl, das man dann entwickeln muss?
Das steht zum Teil drauf, zum Teil nicht.
Mhm. Aber lieber fragen, wenn man nicht sicher ist.
Unbedingt, sehr gerne sogar, jawohl.
Also erste Kategorie, das könnten wir daheim in den Haushaltsabfall rühren. Zweite Kategorie?
Die zweite Kategorie sind die überwiegend Mehrheit der Medikamente, die wir einnehmen. Schmerztabletten, Aspirin, Panadol, Dafalgan zum Beispiel. Die können Sie gerne auch zu uns zurückbringen, weil die können wir wirklich auch speziell entsorgen.
Was heisst speziell entsorgen?
Das heisst, wir haben eine Firma, die das noch in periodischen Abständen bei uns kommt, abholen. Und die können das je nach Medikament und je nach Produkt speziell im Hochofen verbrennen oder mit speziellen Filtern, damit es keine Ausstöße gibt in die Umwelt. Das können die noch weiter veranlassen. Wir können einfach quasi mal vorsortieren, weil sie uns die Leute aus dem Badzimmerschränkchen bringen.
Gut, also. Und dann haben wir hier noch eine dritte Kategorie. Ich sehe hier ein Fiebermesser, Quecksilber.
Jawohl. Das ist die heikelste Kategorie. Das sind zum Beispiel eben so kaputte Quecksilberthermometer mit dem Quecksilberschmermetall drin, oder? Mhm. Dann haben wir zum Beispiel das Desinfektionsmittel, das Betadine, das sicher viele von uns auch kennen. Das hat Jod drin. Und Druckgasspray. Nasenspray, Asthmaspray, die brauchen wirklich eine spezielle Entsorgung. Das sind so Gefahrenpotenzialprodukte.
Und die werden ähnlich entsorgt, dass auch eine Firma, die das dann kommt, holen
kann? Jawohl, das sind die beiden Kategorien, die wir jetzt erwähnt haben, die abgeholt werden periodisch, genau.
Das sind jetzt die Medikamente, die man bei Ihnen posten kann, die man einfach so abpackt kann haben. Dann ist natürlich ein Teil von Ihrer Arbeit hier im Labor auch Medikamente herstellen auf Rezept vom Arzt. Ja. Irgendwelche Dosierungen, die es eben nicht gibt, ja, die genau. Schon produziert ist. Wie machen Sie das jetzt an diesem Beispiel? Ich sehe, dass Sie haben gerade ein Rezept vor sich.
Jawohl, das ist jetzt ein Rezept. mit einem Cortison drin, in einer Cremegrundlage. Und zwar ist das ein Produkt, das es als solches nicht gibt, wo der Arzt aber wünscht, dass man das dem Patienten gibt, weil er vielleicht auf etwas allergisch ist, wo es sonst auf dem Fertigarzneimarkt schon gibt. Oder er will vielleicht eine höhere Dosierung, als es schon gibt. Es können aber auch Kapseln oder Zäpfchen sein, zum Beispiel für Kinder, wo es nur in Dosierungen gibt, in Tabletten für die Erwachsenen. Also es ist zum Teil sehr herausfordernd, aber total spannend.
Und es sieht ein bisschen aus wie in einer Küche, wenn ich ja, jetzt genau, das so banal sage. Sie haben da wie sagt man den?
Porzellanpistil ist das. Das ist ein, zum Rühren von der Creme.
Es sieht aus wie mein Mörser daheim, wenn ich Kräutchen tue.
Das ist genau so etwas, ja.
Und dann hat es eine Waage, also wirklich ein bisschen wie in einer Küche. Ich nehme an, Frau Storchenecke, das ist schon noch ein bisschen der Stolz von einer Apothekerin, dass man da eben selber auch noch Medikamente herstellen kann.
Das ist sehr ein grosser Stolz von mir. Das ist wirklich meine Freude.
Ihre Leidenschaft.
Das ist meine grosse Leidenschaft von mir, jawohl. Ja.
Und wie viel von Ihrer Tätigkeit als Apothekerin sind Sie tatsächlich im Labor für die Herstellung von Medikamenten?
Ich selber bin etwa 30% von meinem Pensum da oben und werde sonst unterstützt von 3 ganz fleissigen Assistentinnen, die den Rest der Zeit abdecken. Ich bin in meiner restlichen Zeit in den anderen Aufgaben tätig von einem Apotheker.
Hat es grundsätzlich nachgelassen? Ist es zurückgegangen, dass die Apotheker selber Medikamente herstellen?
Es ist so, dass es leider nicht mehr alle Apotheken machen. Was uns aber zum Vorteil kommt, weil dann haben wir mehr zu tun oder mehr Produkte, die wir fertigen können und vor allem auch grössere Herausforderungen, zum Teil komplizierte Sachen, die nicht mehr alltäglich sind.
Und wenn Sie sagen, komplizierte Sachen, Franziska Storchenegger, dann strahlen Ihre Augen. Das ist wirklich eine Leidenschaft, die sie hat. Merci vielmals. Das Rezept, das hier liegt, im Labor oben, das ist irgendwann einmal über eine Theke unten in der Apotheke geschoben worden. Was passiert eigentlich mit dem? Was macht ein Rezept für den Kreislauf bis am Schluss dann wirklich der hinterste und letzte Rappen für das Medikament, das auf dem Rezept steht? Alt ist. An dem gehen wir nachher im Treffpunkt auf dem Eis.
Every day is Treffpunkt hier bei uns auf DRS1.
Der Besuch beim Doktor, es ist nicht etwas furchtbar Schlimmes, aber gleich brauchen Sie ein Medikament, und zwar ein rezeptpflichtiges Medikament. Der Doktor stellt das Rezept aus, und was machen wir damit? Wir laufen in die nächste Apotheke. Das haben wir jetzt gemacht, ohne dass ich beim Doktor war und ein Rezept in der Tasche habe. Und ich bin in der Bahnhofapotheke in Zürich, eine der bestfrequentierten Apotheken in der Schweiz. Und bei mir steht Maggie Keller. Sie ist Apothekerin und Qualitätsmanagerin hier im Haus. Frau Keller, jetzt kommt ein Kunde mit so einem Rezept. Sie schaut sich das an? Muss man da noch gewisse Nachfragen stellen, wenn jemand kommt?
Ja, also wir stellen einige Fragen. Zuerst mal fragen wir uns für Sie persönlich, weil für uns ist es wichtig zu wissen, ist jetzt das für ein kleines Kind verschrieben oder ist es für eine ältere Person? Dann können wir schon mal gewisse Aspekte beachten. Dann fragen wir, ob Sie andere Medikamente einnehmen. Das ist wichtig, dass wir können, abchecken können, ob es irgendwelche Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten gibt. Von denen, die Sie vielleicht selber gekauft haben und von denen, die Ihnen jetzt der Arzt verschrieben hat.
Und angenommen, ich gehe jetzt immer wieder in die gleiche Apotheke, meine rezeptpflichtigen Sachen holen. Ist das gespeichert irgendwo?
Ja, wir buchen das auf den Namen des Kunden abbuchen, ein Rezept, damit wir nachvollziehen können, was man bezogen hat. Damit wir auch im Fall von einem Chargenrückruf von einer Firma fähig wären, den Kunden zu informieren, wenn etwas mit dem Medikament nicht in Ordnung wäre. Und wir haben auch im System, unser System tut automatisch Wechselwirkungen zwischen den eingegebenen Medikamenten abchecken. Das ist nochmal so eine zusätzliche Sicherheit.
Und wenn ich mich jetzt als Kundin, kann ich mich ja entscheiden, entweder zahle ich es direkt und schicke dann das Rezept und die Rechnung ein, der Krankenkasse, oder ich sage, oh nein, ich will gar nichts mehr zu tun haben damit und lasse das da. Nehmen wir den zweiten Fall, ich lasse es da, was passiert mit dem Rezept?
Dann taxieren wir das, taxieren, das heisst, wir tun das eingeben im Computer und es kommt eine Klebeetikette drauf. Und dann verrechnen wir das direkt an Ihre Krankenkasse verrechnen. Also wir machen das da über eine, wir haben eine Abrechnungsstelle, die heisst OFAC. Wir schicken das Rezept dort an und die stellen dann für uns die Rechnung stellen. Was auch sehr gut ist, die scannen für uns das Rezept ein, dass wir es jederzeit am Bildschirm wieder abrufen können. Also auch wenn Sie noch nach ein paar Monaten oder sogar einem Jahr Fragen zu Ihrem Rezept, können wir das jederzeit am Bildschirm wieder anschauen.
Also das spricht dafür, dass man sich selber auch ein bisschen Stammapotheke suchen tut, oder?
Ja, die Sicherheit ist einfach grösser, weil wenn Sie eine Stammapotheke haben und alles auf Ihren Namen abgebucht ist, dann kann man immer die wichtigen Aspekte abchecken und man kann die Wechselwirkungen anschauen. Man sieht dann auch, hat ein Patient eine Laktoseallergie oder hat er vielleicht auch eine Penicillinallergie und dann kann man reagieren, wenn zum Beispiel so ein Antibiotikum dann verschrieben wäre.
Jetzt nehmen wir den Fall, ich brauche dringend ein Medikament, habe das Rezept nicht mehr. Ich habe es verloren, verhühnert, was auch immer. Was macht denn die Apothekerin, wenn ich komme und sage, ich brauche das dringend?
Ja, also bei uns werden einige Kunden, die ohne Rezept ein Medikament verlangen, das rezeptpflichtig ist, immer von einer Apothekerin oder einem Apotheker betreut. Und man tut dann im Gespräch die wichtigsten Punkte klären und wir finden immer eine Lösung.
Also das heisst, da muss nicht jemand darben oder plötzlich irgendwie notfallmässig zum Doktor, da kommt man Hilfe über Bauch?
Da kommt auf jeden Fall Hilfe über. Notfallmässig dürfen wir das auch ohne Rezept abgeben. Wir können aber auch mit dem Arzt Kontakt aufnehmen und dann kann man ein Rezept faxen. Oder wir haben ja Permanenz nebenan, wo auch gerade immer Ärzte da sind. Also wir haben viele Möglichkeiten und wir finden immer eine gute Lösung für den Patienten.
Sind Sie auch konfrontiert mit gefälschten Rezepten? Also Leute, die irgendein Narkotikum brauchen oder meinen zu brauchen und dann irgendetwas fälschen?
Ja, das haben wir schon auch immer mal wieder. Ja. Wenn man die Erfahrung hat, sieht man, erkennt man die Rezepte ziemlich schnell. Oftmals hat man auch schon eine Meldung von der Heilmittelkontrolle oder von einer anderen Apotheke, dass die im Umlauf sind. Und dann passt man dort speziell auf.
Merci vielmals, Maggie Keller. Sie ist Apothekerin und Qualitätsmanagerin in der Bahnhofapotheke. Und sie hat auch gesagt, eben, das ist natürlich ganz klar, dass ein Rezept muss ein Apotheker anschauen. Jetzt arbeiten aber auch ganz viele Pharmaassistentinnen. Es ist auch ein Ausbildungsplatz. Im Moment sind 9 junge Frauen in der Ausbildung. Wie so eine Ausbildung funktioniert und wie die betreut werden in der Arbeit, das fragen wir nachher im Treffpunkt in ein paar Minuten.
rifletti nel mondo la luce di tutti gli amori. Tu, questa sera, non spiare dal cielo i suoi occhi bagnati di mare. Cuore matto, sei caduto in un altro letto, per un battito maledetto è finito un amore. Cuore pazzo, al suo cuore gli hai tolto un pezzo, hai trattato come un pupazzo chi ci ha fatto sognare. Sì, amo lei,
facciamo le nuvole,
solo lei,
con un beso mi incanta,
infinito che non basta mai,
su Milano ne fatta,
perché lei
è già solo io chiedo,
solo lei,
da colonna di vita,
è l'amore più grande che c'è. Notte ruffiana, se mi accendi le stelle che stanno nel cielo di Roma, io questa sera sotto casa le porto una rosa per chiederle scusa. Cuore rosso, al tuo posto ci hai messo un sasso, era fuoco solo di sesso che ha bruciato un amore. Amo lei,
facciamo del suo bocca,
solo lei,
con un beso mi canta,
l'infinito che non basta mai,
su Milano ne falta,
perché lei,
hai già solo il mio chiaro,
solo lei,
da colonna mi vida,
è l'amore più grande che c'è, le lenticini sopra il suo viso,
sono strisce del sendero,
che si tuffano dentro il sorriso,
come un raio nel sol del verano,
quando vedo i suoi occhi,
quando lei brilla il suo virata,
io mi sento affogare d'amore. Sì, amo lei,
facciamo del suo bocca,
solo lei,
con un beso mi canta,
l'infinito che non basta mai,
su Milano mi fanta,
perché lei,
io sono il mio chiaro,
solo lei,
da come la mia vita,
fa più grande l'amore che c'è.
Treffpunkt aus der Apotheke, die beim Bahnhof in Zürich. Da sind wir zu Gast heute Morgen und ich weiss nicht, wie es Ihnen geht. Aber wenn ich nicht so zu Weg bin, nicht gerade zum Doktor muss, aber in eine Apotheke, dann laufe ich rein und ehrlich gesagt nur schon ein freundliches Lächeln von der Apothekerin oder der Pharmaassistentin macht mich schon ein bisschen gesünder. Noch nicht ganz gesund, aber ein bisschen gesünder. Es ist so wichtig, dass man freundlich begrüßt wird, dass sich jemand um einen kümmert, dass sich jemand annimmt an dem Leiden, das man dann gerade hat und wenn es nur ein bisschen Halsweh ist oder ein Blattern am Fuß. Und die Ausbildung, die da gemacht wird, ist natürlich auch etwas Wichtiges. Sie lernen schon von Anfang an, eben freundlich, der Kunde steht im Zentrum. In der Ausbildung im Moment im zweiten Lehrjahr die 18-jährige Fabienne Ackeret. Frau Ackeret, warum haben Sie eigentlich diesen Beruf gewählt? Was fasziniert Sie daran?
Also es ist ein sehr interessanter und spannender Beruf für mich. Ich arbeite gerne in einem Team. Medikamente sind auch sehr interessant zum Lernen und auch zum Beraten, Verkaufen. Es ist auch sehr ein abwechslungsreicher Job.
Sie stehen den ganzen Tag auf der Beine. Ist das nicht auch anstrengend?
Ja, am Anfang ist es schon ein bisschen anstrengend. Wir haben es schon am Abend gemerkt in der Beine. Mit der Zeit gewöhnt man sich aber daran und jetzt ist es eigentlich kein Problem mehr.
Sie haben natürlich auch immer noch Schule. Sie müssen in die Schule nebst dem, dass Sie da Praxis haben. Was ist das für ein Anteil jetzt als Pharmaassistentin pro Woche?
Also ich bin im ersten Lehrjahr 2 Tage in die Schule gegangen. Das hat sich jetzt reduziert im zweiten Lehrjahr auf 1 Tag. Im dritten Lehrjahr werde ich ebenfalls 1 Tag in die Schule gehen.
Und nach dem dritten Lehrjahr gibt es Abschlussprüfungen?
Genau, ja.
Die sind, glaube ich, jetzt gerade, oder? Ihre Kolleginnen sind jetzt langsam schon an den Abschlussprüfungen.
Ja, meine Oberstiftin hat jetzt schon eine Kahn-Abschlussprüfung, kommen jetzt noch mehrere dazu. Ja, nächstes Jahr bin ich dann dran.
Das ist immer so die Zeit, wo viele junge Leute am Zittern sind und man sieht es im Zug mit einem Buch auf der Schoss, weil man genau weiss, sie haben ihre LAP, ihre Lehrabschlussprüfung. Neben mir eine andere Lernende, es ist Svetlana Ramel. Svetlana Ramel ist schon 47, das ist eigentlich eher außergewöhnlich. Sie hat in Russland Pharmaassistentin gelernt, ist dann in die Schweiz gekommen und hat müssen feststellen, das geht nicht. Frau Ramel, wie war das für Sie, was Sie gemerkt haben, die Ausbildung in Russland nützt eigentlich gar nichts da?
Ich würde nicht so sagen, es ist einfach anders. Also, wir wurden als Herstellerinnen ausgebildet. Und heutzutage braucht man das nicht mehr so viel, sonst das wird Beratung, normalerweise Beratung. Und als ich durfte Probetage machen, habe ich auch selber festgestellt, ich brauche wirklich noch mal mich ausbilden zu lassen. Und es ist schon schwierig in diesem Alter, weil Gedächtnis gibt nach langsam. Und das war auch ein gutes Training für mein Gedächtnis. Und also ich finde es toll. Und dass viele Leute sagen mir, du machst das wirklich richtig. Und das gibt mir auch Mut. Obwohl das ist ja mit dem Haushalt, mit der Familie sehr belastend. Aber ich schaffe es.
Chapeau, also es ist eine riesen Herausforderung. Wie war es gewesen, um eine Lehrstelle zu finden? Hat man da gerade mit offenen Armen gesagt, Frau Ramel, wir nehmen Sie?
Das war ein Marathon, mehrjähriger Marathon. Ich habe so viele Apotheken durchgegangen, mit so vielen Apotheken gesprochen. Und zuerst war es klar, ich beherrsche die Sprache nicht. Dann wurde ja irgendwie ein B-Ausweis. Also, so habe ich mindestens gedacht. Dann ja, habe ich auch schlechte Erfahrungen. Es wurde mir gesagt, dass manche haben schlechte Erfahrung mit Ostblock-Leuten. Und das war so entmutigend, weil ich, ja, ich bin ich. Und ich war so froh, als ich hier wirklich mit so freundlichem Lächeln empfangen war. Und das hat mir Mut gegeben und Hoffnung. Und dann nach dem Gespräch mit Frau Barasch und nach ihrem Einverständnis und als ich auch verstanden habe, dass sie gibt mir diese Chance, wieder mal beruflich einzusteigen, da bin ich mit Tränen überflossen.
Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, Frau Ramel, für Ihre Ausbildung, auch der Fabienne Ackeret natürlich, jetzt dann für das letzte Lehrjahr, das anfängt. Sie werden betreut, das ist ganz klar, in so einer Apotheke oder überhaupt in einem Lehrbetrieb hat man Lehrlingsbetreuer. Einer davon ist der Apotheker, der Michael Forrer. Herr Forrer, wie beliebt ist eigentlich der Beruf der Pharmaassistentin?
Sehr beliebt. Wir haben das Glück hier in der Bahnhof-Apotheke, dass wir jedes Jahr 100 bis 150 Bewerbungen evaluieren und dann die Qual der Wahl haben, sozusagen.
Wie ist es mit dem Kundenkontakt? Ich nehme jetzt an, dass man nicht von Anfang an, wenn man als Pharmaassistentin in die Lehre geht, dann schon Kundenkontakt haben. Was braucht das, dass man, ich sage jetzt, die Leute auf Kunden loslässt?
Das braucht eine sanfte Einführung. Wir machen es so, dass wir Ende des ersten Lehrjahres Pharmaassistentinnen im Verkaufsraum abnehmen. Das darf ich machen. Das sind jedes Jahr 3 bis 4 Lernende, die wir so einführen. Und dann 1 Stunde pro Woche verbringen sie mit dem Kunden, am Kunden. Das ist Sozialkompetenz. Das beinhaltet aber natürlich auch Fachwissen.
Eben, es sind 9 Lernende im Moment. Es sind alles Frauen, das muss man vielleicht auch sagen. Als Pharmaassistentin, die lernt und dann noch 3 Parfümerie-Lehrtöchter, die Unterstützung, die sie brauchen. Was ist das für ein Zeitaufwand jetzt für Sie?
Am Anfang, wie gesagt, ist es 1 Stunde pro Lernende in der Woche. Das macht jetzt 3 bis 4 Stunden im Moment. Und dann sind wir da sehr flexibel, dann wird das angepasst eigentlich auf das Bedürfnis. Im zweiten Lehrjahr ist das dann so ein bisschen Fachwissen, ist das Unterstützung in Prüfungs- Vorbereitungen zum Beispiel. Und im dritten Lehrjahr ist es dann ein bisschen intensiver, wenn es eben auf die Abschlussprüfung zugeht. Dann coachen wir nochmal ganz intensiv. Das heisst, so 2 bis 3 Stunden pro Pharmaassistentin in der Woche. Also es rechnet sich dann auch relativ hoch, so auf 10-12 Stunden in der Woche. Und sie profitieren, glaube ich, nur davon. Sie haben Freude
daran. Sie lachen.
Ja. Ja, sie lachen alle, ja. Nein, nachher aber auch. Das ist wichtig, nach der Prüfung vor allem auch.
Ja, ja, das ist sicher wichtig. Das sind jetzt Pharmaassistentinnen. Sie sind Apotheker, haben ein Studium an der ETH, wie alle Apotheker hier in der Bahnhofapothek. Wie kommen denn die in die Praxis rein? Wie werden die eingeführt, die das Studium gemacht haben?
Das ist ein 5-jähriges Studium, das man macht. Und im letzten Jahr vom Studium absolviert man ein Assistenzjahr. Das spielt sich in der Offizin, also in einer Apotheke ab oder in einer Spitalapotheke. Und dort kommt man automatisch in Kundenkontakt. Und dort lohnt es sich auch, so schnell oder so früh wie möglich mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Natürlich. Aber die werden dort eingeführt im letzten Jahr.
Herr Forrer, Sie sind einer der wenigen Männer da, die in dieser Apotheke arbeiten. Pharmaassistentinnen, 9 Lernende, alles Frauen. Gibt es auch Männer, die sich bewerben, junge Männer, die möchten Pharmaassistent werden?
Das gibt es, aber die sind sehr, sehr dünn gesät.
Und warum, dass die dünn gesät sind, das fragen wir die Chefin von der Bahnhof Apotheke, Ingrid Barasch. Ist es wirklich einfach ein Frauenberuf? Braucht man ziemlich viel Fingerspitzengefühl, das ich den Männern nicht absprechen will, aber wo vielleicht die Frauen gerade so das Bedienen, das Beraten mehr im Blut haben? Oder ist es einfach nur ein Klischee? Wir fragen nach in ein paar Minuten.
I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend. I've been dreaming straight from the heart. You say it's easy, but who's to say that we'll be able to
einen zum Geniessen. Auch am Mittwochvormittag der Brian Adams. Der Brian Adams, ich weiss nicht, wie häufig dass er selber in eine Apotheke geht, wenn er ein WWli hat oder jemanden schickt. Wir sind auf jeden Fall mit dem Treffpunkt jetzt hier in der Apotheke zu Gast. Der ganze Treffpunkt-Tour in der Bahnhofapotheke zu Zürich. Und bei mir stehen jetzt die beiden Chefinnen, kann man glaube ich schon sagen. Ingrid Barrage, sie ist Geschäftsführerin oder Besitzerin von dieser Apotheke und Geschäftsführerin und Stellvertreterin, die Maria Neuhäusler, steht auch bei mir. Wir haben gerade vorher mit zwei Lernenden geredet, der 47-jährigen Frau Ramel und der 18-jährigen Frau Ackeret. Wir haben gemerkt, dass von diesen 9 Lernenden als Pharmaassistentinnen alles Frauen sind. Ich habe auch gesehen, im oberen Stock das Plakat mit ihren Mitarbeitern, die übrigens über 100 Leute sind, mehrheitlich Frauen. Ingrid Barrage ist Pharmaassistentin, also die 3-jährige Ausbildung. Ist das ein typischer Frauenberuf?
Ich denke schon, dass Frauen sehr, sehr wohl ist im intimen, persönlichen Gespräch, dass sie sehr viel Einfühlungsvermögen haben und dass sie das auch sehr glücklich macht, einen guten Ratschlag können geben.
Braucht es denn das zwingend in einer Apotheke?
Ja, das braucht es zwingend. Weil der Kunde, der kommt, muss sich ja oft überwinden, dass er sich überhaupt öffnet mit seinem Anliegen. Das kann oft etwas sein, was ein bisschen peinlich ist, was man nicht mit jedem möchte besprechen. Und da braucht es sehr viel Einfühlungsvermögen, auf jeden Fall.
Haben Sie das Gefühl, dass ein Kunde, einem Pharmaassistent, sich dann nicht gleich würde öffnen?
Nein, überhaupt nicht, weil Männer gehen eigentlich sehr gern zu Männern. Wir sehen das sehr bei unseren Apotheken. Und ich würde mir wünschen, dass auch mehr junge Männer den Beruf ergreifen. Aber es hat leider zu wenig Bewerbungen.
Vielleicht ändert sich das im Laufe der Zeit. Wer weiß, wenn plötzlich junge Männer merken, hey, da kann ich auch mich entwickeln. Gibt es dann auch Karrierechancen in einer Apotheke als Pharmaassistent? Oder anders gefragt, ist man immer so ein bisschen der Assistent vom Apotheker?
Ein Stück weit schon. Also es gibt schon auch Karriere. Man kann sich spezialisieren in irgendein Gebiet, wo man dann wirklich mehr kann als alle anderen. Man kann sich im Bereich Komplementärmedizin, aber auch im Hintergrund spezialisieren. Das gibt es auf jeden Fall. Aber klar, der Apotheker ist immer höher gestellt. Das ist schon so.
Weil der ein Studium hat und vor allem bei den Arzneimitteln auch gut Bescheid weiss, auch die Maria Neuhäusler hat Apothekerin gelernt bzw. studiert an der ETH. Frau Neuhäusler, warum haben Sie den Beruf überhaupt gewählt damals, als Sie sich für eine Studienrichtung haben entscheiden mussten?
Für mich war dort mal klar, dass ich möchte ein naturwissenschaftliches Studium machen. Ich habe aber eigentlich noch gerne gewusst, was ich später im Leben machen möchte, was mich hinverschlägt. Und ich habe darum das Studium gewählt, weil ich da einfach am meisten Möglichkeiten habe. Ich kann mich selbstständig machen, ich kann ein eigenes Geschäft haben. Ich kann aber auch eine Familie haben und Teilzeit arbeiten. Ich kann in die Industrie oder eben mit sehr vielen Leuten in der Apotheke zu tun haben. Und mich hat vor allem gereizt, dass noch so viel offen ist.
Sind es vor allem Männer gewesen, denn im Studium?
Nein, zu meiner Zeit waren schon mehr Frauen gewesen. Wir hatten etwa ein Drittel Männer gehabt, 2/3 Frauen. Heute hat sich das noch viel mehr zugunsten der Frauen verschoben.
Also gleich auch Apothekerin Frauenberuf?
Ja, ich glaube, es sind auch die gleichen Gründe wie bei den Pharmaassistentinnen. Es ist ein Beruf, wo sich Frauen wohlfühlen.
Sie haben vorher gesagt, eben, ich kann Familie haben, ich kann das machen, ich kann mich für diesen Weg entscheiden. Wie gut verträglich ist denn der Beruf da jetzt für Sie als Apothekerin mit einer Familie? Das ist ja immer etwas Wichtiges, wenn man selber auch mal möchte Kinder haben.
Das ist wirklich etwas Wichtiges und lässt sich eben sehr gut vertragen. Man kann gut ein paar Jahre sein Pensum reduzieren, dadurch, dass man in einem kleinen Pensum, was man eben findet als Apothekerin, wenn man so gerne was sogar sehr gesucht ist, kann man immer am Fuß im Beruf behalten und jederzeit wieder das Pensum erhöhen und wieder voll arbeiten.
Und dass Sie viele Teilzeiter haben, von denen habe ich mich überzeugen können, letzte Woche, als ich schon da war. Der Dispo-Plan, ich kann Ihnen sagen, der sieht also wirklich witzig aus. Das ist eine riesige Puzzlesache, um überhaupt all die Leute disponieren, die eben auch Teilzeit arbeiten. Die Apotheke, das Hintergründige, jetzt gehen wir dann ganz in den Laden führen, suchen noch den Kontakt zu den Kunden im Treffpunkt in der zweiten Stunde. Das ist der Mittwochvormittag. Sie hören die RS1 mit dem Treffpunkt. Ich hätte gerne die kleinen weissen Pilleli, weiss aber nicht, wie sie heissen und weiss auch nicht, wie die Verpackung aussieht. Wenn Sie so in eine Apotheke hineingehen und das von einem Apotheker verlangen, ist das ein kleiner Albtraum für den. Aber es kommt immer wieder vor, dass die Leute einfach nicht wissen, was genau das sie haben müssen. Und das passiert auch hier in der Bahnhofapotheke in Zürich. Mit kniffligen Fällen müssen sich die Pharmaassistentinnen und die Apotheker und Apothekerinnen immer wieder auseinandersetzen. Zum Beispiel, wenn jemand mit einem Rezept kommt, wo chinesische Schriftzeichen drauf hat. Oder wenn ein Kunde kommt und schon ganz genau weiss, was ihm fehlt, weil er im Internet nachgeschaut hat. Die Apotheke und ihre Kundschaft im Treffpunkt mit der Ladina Spiess.
Já vi que vais mudar de vida por um novo amor, me vais trocar. Para mim não muda nada com tua saída. Posso te perder, mas tu não perdes teu lugar. Eu vou deixar tudo como estava. Minhas emoções ficam iguais.
Se o sonho que persegues um dia der em nada, e se precisares daquele amigo ou muito mais, sabes onde eu estou. Se quiseres voltar, seja por amor ou mesmo apenas para chorar, sabes onde eu estou e o que sou para ti. Seja pelo que for que tu regresses para mim, estou sempre aqui. Vejo que estás mesmo de partida por um novo amor, eu sei que vais. Mas se acordares sozinha ou arrependida, e se precisares daquele amigo ou muito mais, sabes onde eu estou. Se quiseres voltar, seja por amor ou mesmo apenas para chorar, sabes onde eu estou e o que sou para ti. Seja pelo que for que tu regresses para mim, estou sempre aqui. Toda a vida vou ficar, tu podes mesmo não voltar, mas eu não. Se quiseres voltar, seja por amor ou mesmo apenas para chorar, sabes onde eu estou e o que sou para ti. Seja pelo que for que tu regresses para mim, estou sempre aqui. Sabes onde eu estou?
Es ist 10 ab 10 Mittwochvormittag und hier in der Apotheke beim Hauptbahnhof Zürich ist schon einiges los. Da wusseln die Leute rum, zum Teil schauen selber in den Gestellen, ob sich etwas findet, was sie könnten brauchen oder was sie dringend brauchen. Aber das meiste läuft über Beratungsgespräche. Ich sehe da hinten gerade eine Kundin bei der Pharmaassistentin bei der Frau Lüchinger stehen. Es ist Ulrike Behr aus Zürich. Grüezi, Frau Behr.
Grüezi.
Frau Behr, warum kommen Sie hier in die Apotheke?
Weil sie so zentral gelegen ist und weil man hier eigentlich alles bekommt, was man so braucht.
Ist das Ihre Stammapotheke oder gehen Sie einfach gerade dort, wo Sie vorbeilaufen?
Ist meine Stammapotheke geworden, weil wir gerade erst hierher gezogen sind vor einem Dreivierteljahr. Und ja, hier fühlt man sich gut aufgehoben.
Und was haben Sie jetzt für ein Anliegen? Was müssen Sie haben? Sie sind jetzt in dem hinteren Teil der Apotheke, wo so abtrennt ist mit Sichtwänden, also wo man auch vielleicht mal noch etwas Persönlicheres fragen. Was müssen Sie haben?
Ich brauche ein Blutdruckmessgerät und bekomme das hier ganz in Ruhe erklärt, damit ich genau weiß, wie es funktioniert.
Und in Ruhe etwas erklärt bekommen, über das reden wir dann auch noch in dieser Stunde, die Beratungsgespräche. Zuerst reden wir mit dem Herr Höller, dem Helmut Höller, Apotheker in der Bahnhof Apotheke, darüber reden, was denn das für eine Kundschaft ist, die da ein- und ausgeht. Herr Höller, wir haben jetzt gehört von der Frau Behr, es ist Ihre Stammapotheke. Sie sind erst seit 3/4 Jahr hier in Zürich. Sie hat sich jetzt eine Stammapotheke zugelegt. Wer ist sonst Ihre Kundschaft an so einem Ort, der so zentral gelegen ist?
Ja, ich glaube, viele Leute meinen, wir haben die Laufkundschaft am meisten. Das haben wir natürlich schon. die Pendler, all die Leute, die zum Bahnhof gehen, die vom Bahnhof zu ihrer Arbeitsstelle am Morgen oder so gehen. Wir haben aber sehr viel Stammkundschaft, zum Beispiel auch einen Haufen Leute, die hier im Rail City Shop will arbeiten. Oder auch Leute, die immer zur gleichen Zeit mit dem Zug ankommen. Und wenn sie dann am Abend daheim wären, ist die Apotheke dort zu. Und die kommen auch als Stammkunden zu uns oder die älteren Herrschaften, die dann um 10, 11 Uhr am Morgen mit dem Tram langsam kommen und da irgendwo vielleicht in der Stadt noch einen Kaffee gehen trinken und wir liegen dann gerade gut am Weg.
Vom Morgen um 7 Uhr bis zur Nacht um 12 Uhr habt ihr offen. Können Sie sagen, das Kundenprofil verändert sich auch je nach Tageszeit?
Würde ich schon sagen. Vom 7 bis 8 sind die Leute, die noch auf den Flughafen pressieren, die Leute, die ins Geschäft pressieren, vielleicht Nacht noch einen Halsweh haben und dringend etwas möchten. Dann kommen mit einem 9-Pass natürlich die Leute, die in der Zeit haben. In der Mittagspause kommen all die, die schnell in der Mittagspause etwas erledigen wollen. Und dann ist unsere Top-Raschaue vom 5 bis um 8. Da darf dann keiner von unseren Mitarbeitern oben irgendeine andere Arbeit machen. Da müssen alle Tunden sein, weil die Leute sollten ja so schnell wie möglich bedient werden.
Und wer kommt in der Nacht? Also wer kommt nach dem 11:30 noch?
Das sind spezielle Kunden vielleicht. Die einen, die aus dem Kino kommen vielleicht. Die anderen, die dann wirklich Notfälle haben. Die einen, die zum Beispiel die normale Antibabypille um 10 Uhr gemerkt haben, dass das Päckchen leer ist. Oder dann lustigerweise auch viel Kinder, Nährpulver, es kommt auch relativ oft Nuki vor. Und bei uns ist es eben so, dass wir den ganzen Tag, auch die Nacht und am Sonntag, die gleichen Preise haben.
Also der Nuki ist ein Notfall, würden Sie sagen, einer der häufigsten Notfälle, dass die Leute den Nuki nicht mehr haben fürs Kind und es gar nicht mehr geht?
Ich würde sagen, das ist ein sehr grosser Notfall, eben auch ein Milchpulver. Und wir müssen natürlich sagen, wir sind, ja, dann, man muss mitleiden mit diesen Kleinen. Und wir sind natürlich, wir sind sowieso da. Insofern kommt es nicht darauf an, was dann verlangt wird. Aber es sind natürlich von diesen Notfällen auch Sachen, zum Beispiel, meist ist sicher auch Zahnweh. Und dann sind bei diesen Notfällen sind, Verbrennungen, auch Lesebrillen für Leute, die am Abend vielleicht noch haben wollen, etwas lesen, sind auf ihre Brille gesessen. Das haben wir auch. Wir haben auch Spass. Kommt manchmal auch jemand, der gemerkt hat, dass seine Frau am anderen Tag Geburtstag hat, dann gibt es noch ein Last-Minute-Geschenk. Oder es sind auch Leute, die noch ein Make-up, irgendetwas brauchen, einen Lippenstift. Das kommt auch oft am Abend noch vor.
Es ist irgendwie witzig, so etwas als einen Notfall zu bezeichnen, aber eben, wenn man genau weiss, dass man es zur Verfügung hat, dann kann man eben auch zu Unzeiten noch etwas posten. Kunden, die reinkommen und schon im Internet geschaut haben, was jetzt das Blöterli oder das Bläschen am Arm soll sein und schon genau wissen, was für ein Medikament, für eine Salbe, das sie brauchen. Was machen sie mit denen, die kommen und schon genau wissen, was sie haben müssen?
Also wenn es exakt das ist, was Sie sich vorstellen, ist es ja kein Problem für uns. Aber wir merken oft, dass die Leute im Internet dann eben immer wieder googelt haben. Und umso schlimmer ist die Krankheit geworden. Am Schluss kommen sie mit Indikationen, die hinten und vorne natürlich nicht stimmen. Die sind dann froh, wenn wir ihnen sagen, hören Sie, das ist wirklich jetzt nur ein Umlauf oder es ist einfach eine Verbrennung oder sonst etwas. Es ist einfach ein bisschen zweischneidig, weil es gibt natürlich auch viele Leute, die in den allabendlichen Gesundheitssendungen irgendetwas gesehen haben. Und dann sind wir auch mal froh, wenn unsere Kolleginnen uns um 10, 11 Uhr telefonieren. Denn manchmal wissen wir gar nicht, was in dieser Sendung vorkommt und nicht einmal, dass es für diesen Zweck abgerissen worden ist. Und das ist dann eigentlich dann für uns noch schwierig, wenn man aber schon vorgewarnt ist, dann kann man reagieren.
Also Sie spüren das, wenn im Fernsehen über irgendeine Krankheit eine Sendung läuft, dass nachher die Leute kommen und das Gefühl haben, genau das habe ich, all das stimmt, was dort im Fernsehen gesagt worden ist?
Ganz genau. Und wenn manchmal auch ganz lustige Indikationen sind, man hat irgendeine Wurzel, nimmt man neuerdings für das oder jenes. Oder auch bei Fastensachen, bei Diätsachen, dann haben wir vielleicht keine Ahnung, dass man das neuerdings auch für Diät kann nehmen. Aber wir sind dann froh, wenn wir von unseren Kolleginnen und Kollegen vorinformiert sind, die es dann auch gesehen haben, dass wir richtig reagieren können.
Und wie reagieren? Kann man Leute auch abbringen davon mit Besänftigen? Oder wie machen sie das?
Ja, ich denke schon. Man kann dann natürlich, wenn man schon eine Stunde tut, ist es wahrscheinlich schon den Leuten erst mal denken, so, ja, der alte Apotheker, wo ja Erfahrung sollte haben, der hat das noch nie gehört, dann kann man vielleicht schon versuchen, darauf hinzuweisen. Und wir haben ja eigentlich immer ein Produkt, das eventuell besser passt, wie das, was die Leute sich dann selber eruiert haben. Oft ist es auch so, dass sie es entweder im deutschen Fernsehen oder im italienischen oder so gesehen haben. Und dann ist es für uns natürlich umso schwieriger, obwohl wir mit dem Pharmavista-System haben wir, wo wir also auch die ausländischsten Sachen herausfinden und ein eventuelles Parallelprodukt in der Schweiz empfehlen können.
Helmut Höller, wie viele Leute kommen? Was haben Sie für eine Kundschaft, die nur kommt, um ein bisschen Gespräche mit Ihnen? Vielleicht gerade zur Nacht, so vor den 12, die allein sind?
Ja, das sind auch oft sogar Stammkunden, wenn man so will. Das sind zum Beispiel auch Leute, die über den Blutdruck messen. Wir messen ja den Blutdruck, die dann über das kommen und sagen, schauen Sie, ich glaube, ich habe sehr einen höheren Blutdruck, die aber dann genau wissen, dass man dann am Tisch hinten das in einem separaten Ecken machen und dass man dort dann wieder kann ein bisschen seine Sorgen loswerden. Wir haben auch einen Herr, der kommt sehr viel und der will nur von uns hören, dass es nicht lebensgefährlich ist, was er hat. Wenn er irgendeinen Muckenstich, was auch immer hat, er sagt dann immer, aber gell, es ist nicht lebensgefährlich. Und ja, wir hören ein bisschen zu. Und wenn wir dann sagen, nein, es ist wirklich nicht lebensgefährlich, geht der ruhig heim und kann auch wieder schlafen.
Also Apotheker, Pharmaassistentin, je nachdem, und Seelsorge, der Helmut Höller, ist das gewesen, Apotheker in der Bahnhof Apothek Zürich. Und es geht ja nicht nur darum, dass man ein bisschen gesprächelt mit den Leuten. Zum Teil braucht man eben auch ein wirkliches Beratungsgespräch. Und für das ist das Tischli hinten dran. Dort hin gehen wir jetzt in ein paar Minuten.
Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
I want
Einer der dringendsten Notfälle in einer Apotheke in der Schweiz ist der Nucki. Wenn der Nucki verloren geht, das haben wir gehört vorher, da in der Bahnhofapotheke in Zürich vom Apotheker Helmut Höller. Es gibt aber auch noch andere Notfälle. Es gibt auch Schwierigkeiten, wo Leute in so eine Apotheke hineinkommen und zuerst einmal reden müssen, bevor überhaupt irgendetwas entschlossen werden kann, was man da für ein Medikament gibt. Und das wollen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen miteinander, wie so ein Beratungsgespräch funktioniert. Und zwar mit der Apothekerin Maria Neuhäusler. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin. Frau Neuhäusler, ich komme jetzt und habe irgendein Problem, das ich sicher nicht da vorne möchte erzählen. Oder Sie spüren auch, da ist jetzt etwas mehr rum. Was machen Sie mit mir?
Wir gehen sicher mal ein bisschen auf die Seite. Wir haben in einem Teil der Apotheke Diskretzonen, wo wir auch ein bisschen Wändchen haben auf der Seite, dass niemand mehr mithören kann, wo die Leute dann ein bisschen erzählen können. Oder wenn es irgendetwas ist, wo man auch gerne sitzen würde, haben wir auch hinten noch ein Plätzchen, eine Beratungsecke, wo man mit dem Kunden hin.
Und Sie spüren jetzt, da ist jetzt etwas, da muss man sich jetzt Zeit nehmen, dann nehmen Sie den Kunden, die Kundin mit hinten.
Ja.
Was machen wir jetzt? Also Sie nehmen mich jetzt mit, da in den hinteren Teil von der Apotheke. Auch da, das sind Pharmaassistentinnen, Apothekerinnen am Arbeiten. Es hat riesige Stellen, die Schubladen, die man rausziehen kann und Medikamente auf der Seite angeschrieben sind. Und in so einem kleinen Eckli, so einem Schärmli, hat es einen Tisch, ein Bänkli. Und ich sitze jetzt da mal aufs Bänkli hinten. Und die Maria Neuhäusler sitzt vis-à-vis von mir. Wir sind jetzt also weg von dem Blick von der Kundschaft. Es hat logisch Leute, die jetzt hier am Arbeiten sind, die uns sehen. Aber sicher gar keine Zeit haben, um zuhören, was wir jetzt hier miteinander besprechen. Frau Neuhäusler, was sind so die dringendsten oder die häufigsten Beratungsgespräche, die Sie da an diesem Tisch da machen?
Also das Allerhäufigste, was wir da machen, sind Pille danach Beratungen. Die brauchen immer so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Zeit, je nachdem, wie viel Vorwissen die Frau schon hat. Man schaut dann relativ genau an.
Und dann muss man einen Fragebogen ausfüllen. Es sind ja dann auch sehr persönliche Fragen, die da gestellt werden.
Das ist so, aber das geht nicht darum, um die Leute ein bisschen auszufragen, sondern es geht darum, um wirklich zu entscheiden, ist es wirklich nötig, macht es überhaupt noch Sinn, ist es zu spät. Und auch um die Kundinnen zu beraten, wie sie in Zukunft so Situationen könnten vermeiden könnten.
Also würden Sie jetzt sagen, gerade bei jungen Frauen, die kommen, die sind zu wenig gut aufgeklärt, wenn es vielleicht auch mehrmals vorkommt, dass vielleicht eine junge Frau zwei oder sogar dreimal kommt?
Das ist wirklich so. Also da staunen wir immer mal wieder. Ich weiss nicht, haben Sie in der Schule nicht aufgepasst oder einfach, wie wenig das angekommen ist. Ich habe etwa das Gefühl, es ist heute nicht besser als vor 30 Jahren. Sie haben zum Teil keine Ahnung über ihren Zyklus, wenn man schwanger werden könnte und auch, was man dagegen könnte vorkehren.
Und wie reagiert so eine junge Frau, wenn Sie für einen Neuhäusler dann sagen, nein, jetzt ist das nicht angebracht, dass ich Ihnen die Pille danach gebe?
Also es geht ja dann darum, dass es nicht nötig ist. Also es ist dann auch so, dass wir erklären, warum und wieso nicht. Es ist aber auch so, wenn eine Frau extrem verunsichert ist und extrem Panik hat, dass im Zweifelsfall gehen wir die Pille danach ab, weil sie ist sehr gut verträglich und man will ja auch nicht, dass es zu einer unerwünschten Schwangerschaft kommt.
Das ist ein Teil oder der Hauptteil, der ein Beratungsgespräch da ist, die Pille danach. Was sind sonst noch für Probleme, wo Kundinnen Kunden kommen und das muss da besprochen werden?
Also wir haben relativ häufig, haben wir auch, dass uns ein Kunde ein Problem schildert, vielleicht einen Ausschlag, den er hat oder irgendetwas am Fuß, wo wir das Gefühl haben, wenn wir das jetzt noch gesagt hätten, könnten wir das besser einschätzen. Dann nehmen wir die Leute auch dahinter. Wir haben auch noch ein Paravent, wo man noch ganz zumachen, wenn sich jemand abzieht. Und so Sachen, da haben wir aber auch kleine Verarztungen, dass jemand zum Zug ausgestolpert ist oder das Knie aufgeschürft hat und bei uns kommt ein Verband und Desinfektionsmittel kaufen, dann helfen wir auch. Die können das auch gerade dran machen und desinfizieren. Da haben wir aber auch noch Frauen, die zu uns kommen, zum Stillen. Da haben wir auch ein Play. Also sie dürfen das auch. Und das läuft eigentlich immer gut aneinander vorbei.
Eben, es dunkelt mir, als wäre es doch gut besetzt, das Tischli da hinten. Gibt es auch Leute, die kommen, die gar nicht ein Problem haben, wo man mit einer Salbe, einer Tablette oder einem Pflaster kann lösen kann, was sie spüren, das sind psychische Probleme. Da hat jetzt jemand wirklich ein anderes Anliegen, das schwer drückt auf dem Herz.
Das gibt es schon auch, vor allem gerade auch am Abend oder auch am Viertag, dass wir wirklich Leute haben, die Probleme haben, die wir einfach nicht mit einem Medikament lösen können. Wir probieren dann einfach wirklich die Leute nicht einfach allein zu lassen, sondern wir haben wirklich viele Adressen, auch, die wir vermitteln können, von Beratungsstellen, Kriseninterventionszentrum oder Notfallpsychiater oder eben auch Beratungsstellen für Jugendliche, dass wir wirklich die Leute mit einer Adresse wieder wegschicken oder sogar einen Termin vermitteln.
Und wie ist es für Sie, Frau Neuhäusler, wenn Sie so Gespräche führen? Belastet das?
Zum Teil geht es einem schon näher, weil es sind zum Teil wirklich traurige Schicksale, die wir dann hören. Aber wir probieren einfach immer, wirklich eine Lösung zu finden, dass man nicht das Gefühl haben muss, dass jetzt da jemand rausläuft und völlig verzweifelt nicht mehr weiter weiss.
Ist es ein Thema im Team, denn, wo man auch mit jemandem schwätzen kann, wenn es einem jetzt vielleicht auch ein bisschen zu nahe gegangen ist?
Auf jeden Fall. Das ist schön an unserem grossen Team. Oder auch, wenn einem wirklich etwas belastet, probiert man vielleicht auch einen neuen Weg zu suchen. Und im Team besprechen wir dann, wie wir mit diesen Situationen umgehen.
Wir haben jetzt hier den Besuch in einer grossen Apotheke. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Apotheke, die vom Morgen um 7 bis nachts um 12 Uhr offen hat. Wie ist das in einer kleinen Apotheke? Gibt es da überhaupt die Möglichkeit auch, so sich intensiv Zeit nehmen für die Kundschaft, wenn vielleicht ein Apotheker und 3 oder 2 Pharmaassistentinnen rum sind? Ich stelle mir das nicht so realistisch vor.
Es ist natürlich so, dass die kleineren Apotheken häufig auch ein bisschen tiefere Frequenzen haben und sich Zeit auch nehmen können. Aber sicher der Austausch untereinander, das ist bei uns natürlich wahnsinnig schön, weil wir haben auch viele Spezialisten und wir finden dann eigentlich zu jedem Gebiet jemanden, der vielleicht noch etwas mehr weiss. Und das liebe ich eigentlich an diesem Arbeitsplatz hier in der Bahnhofapotheke.
Danke, Maria Neuhäusler. Wir hören uns dann zum Schluss von der Sendung noch. Manchmal an die Grenzen kommen. Sie haben es gesagt, eben, manchmal geht einem etwas schon auch nahe. Aber an die Grenzen kommen kann man ja auch wegen ganz praktischen Sachen. Zum Beispiel, wenn ein Kunde, Kundin da in die Bahnhofapotheke kommt und eine Sprache redet, die niemand redet, der da arbeitet. Oder aus einer Kultur, wo man eben auch nicht weiss, darf man jetzt die fragen, ob sie einem den Fuß mit dem Ausschlag zeigen oder nicht. Touristen kommen natürlich auch häufig da vorbei, weil sie so zentral gelegen ist, die Apotheke, wie man mit ihnen umgeht. Und was es da manchmal auch für Sprachschwierigkeiten kann geben, das reden wir dann mit dem Apotheker Helmut Höller in unserem Treffpunkt.
Dancing queen, young and sweet, only 17.
Mittwochvormittag in einer Apotheke. Im Moment hier beim Bahnhof Zürich ist es relativ ruhig. Was ich nicht sehe, sind Touristen. Aber ich kann sagen, dass wir, seit wir da sind, seit 8:30 schon mehrere Touristen gesehen haben, die hier ein- und aus sind. Es sind Inder, Japanerinnen und Chinesen, die hier etwas sind, posten, was auch immer. Aber ich weiss vom Helmut Höller, einem Apotheker, dass es zum Teil wirklich witzige, lustige Begegnungen gibt, auch mit Touristen, vor allem dann, wenn die Sprache eine Barriere ist. Helmut Höller, es ist nicht nur witzig, manchmal ist es ja dann auch tragisch, vor allem, wenn man nicht weiss, was dieser Person fehlt. Die Sprache als Barriere, wie machen Sie das?
Also eigentlich ist es bei uns nicht so schlimm, weil wir sind sehr, sehr sprachreich. Wir haben natürlich Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch sowieso und sind Gott sei Dank jetzt in der Lage, Sie haben die Lehrtochter am Anfang schon gehört, die von Russland kommt. Wir haben auch eine russische Apothekerin, wir haben eine äthiopische Apothekerin, wir haben eine persische Apothekerin, eine holländische, die also als Muttersprache das haben. Und dann haben wir Pharmaassistentinnen, die Serbo-Kroatisch, Albanisch, Kurdisch, ja, Amharisch. Wir haben eine äthiopische Apothekerin, die also auch, weil für uns ist das schwierig, vor allem Entlassungsrezept vom Spital. Das sind dann manchmal Leute, die sich das leisten können, in der Schweiz operiert zu werden. Die kommen dann mit Rezepten, auch mit Krebsmitteln und so. Man sollte genau können sagen, das, dann und wie und wo. Und dann, wenn es halt Chinesen sind, Japaner, dann sind wir, und nicht wirklich dann nicht so gut Englisch können, dann sind wir natürlich am Anschlag. Bisher sind wir auch Russisch da sehr weit hinten gewesen, aber jetzt durch die russische Apothekerin und die Lehrtochter sind wir da zuvorderst dabei jetzt.
Und was macht sie denn beim Japanisch und Chinesisch? Geben Sie dieser Person das Rezept nicht raus? Also das Medikament auf das Rezept?
Nein. Wir tun es dann Englisch anschreiben und sagen dann mit Gästen, dass sie das unbedingt noch einer Person muss zeigen. Das hat sie in ihrem Umfeld sicher. Meistens sind die Leute, die warten, dann allein, aber sie werden von jemandem abgeholt, der sie ja zum Flughafen muss bringen und so, wo dann doch sicher mal Englisch kann.
Wir sind vorher in dem Teil vom Treffpunkt dahinten gewesen, beim Beratungstischli. Maria Neuhäusler hat uns gezeigt, was dort für Beratungsgespräche stattfindet. Sie hat auch gesagt, manchmal haben Leute einen Ausschlag oder so und dann möchte man das gerne anschauen, dass man es besser kann auch einschätzen und weiss, was man dann muss verschreiben. Jetzt gibt es ja aber auch kulturelle Barrieren. Also wenn Touristen oder auch Menschen aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, da in der Schweiz leben, wie müssen Sie da vorgehen, dass Sie ja nicht jeder Frau sagen können, lüpfen Sie mal den Rock oder ziehen Sie die Blusen ab?
Ja, da haben wir natürlich, dadurch, dass wir nur 5 Männer sind in dem riesen Mitarbeiterstab, können wir sofort überleiten zu einer Frau. Und wir sind natürlich auch, wenn es um religiöse Sachen geht, wir sind sehr bemüht, dass wir sowohl Hustensäfte wie auch Vitamin-D-Tropfen haben, die ohne Alkohol sind, für die Bevölkerungsschichten, die keine, aus religiösen Gründen keinen Tropfen Alkohol dürfen haben. Da sind wir also auch darauf eingerichtet. Und dadurch, dass wir ja die verschiedenen Trennwände haben, kann man das noch gut. Wir haben auch noch mal hinten in dem Beiräumli eine spanische Wand. Und dann müsste halt in den meisten Fällen jemand von der Familie noch mitkommen, damit die auch sicher sind, dass dahinter alles mit rechten Dingen zugeht.
Und das passiert, also dass jemand hintergeht und das Familienmitglied mitnimmt?
Ja, wir tun das auch. Eigentlich haben wir das noch sehr gern, denn es ist immer besser, wenn man zu dritten als zu zweiten ist.
Es kommt ein Tourist in die Schweiz, hat sein Medikament im Koffer und der Koffer, der ist dummerweise nicht in der Schweiz angekommen. Der ist, weiss auch nicht, London Heathrow gelandet. Und der muss jetzt dringend das Medikament haben, auch ohne Rezept. Wie machen Sie das?
Das ist natürlich ganz klar. Das kommt bei uns am Abend sehr oft vor. Und zwar ist das oft, dass der Koffer nicht da ist. Und die Leute haben das Medikament leider im Koffer da, was man ohnehin ja nicht sollte. Und dann haben wir, wenn die Leute sich mögen an den Namen erinnern, das ist dann natürlich noch Grundvoraussetzung, haben wir ein System auch, wo wir in jedes europäische und Weltland rein können, wenn sie den Namen wirklich wissen. Und sonst muss man halt schauen, wenn neben uns ist eine Permanence, die könnte in Sachen, wenn man dann muss, den Blutzucker oder auch einen Blutverdünner, wo es dann da nicht gibt oder so, könnte dann die uns helfen, zumindest den Wert herauszufinden. Ansonsten besuchen wir schon, weil die meisten Leute wissen ungefähr schon, was sie nehmen. Und dann, dass wir dann mit dem System können wir von jedem Land herausfinden, wie das entsprechende Mittel ist. Schwierig wird es dann bei einem ganz speziellen Blutverdünner, wo es nur in England und in Amerika gibt. Das ist dann für uns dann sehr schwierig, aber da haben wir mittlerweile auch Möglichkeit, dass es eine Apotheke in Zürich das Mittel führt und dann muss man sie halt am anderen Morgen dorthin schicken.
Also man merkt, je länger, je mehr, dass wir im Gespräch sind und besucht sind da in der Apotheke, dass man ein unglaubliches Wissen braucht, auch ein Fingerspitzengefühl. Wenn jetzt die Leute aus dem Ausland da etwas kommen, gehen posten, ich habe ja auch schon Medikamente gekauft im Ausland, Kopfwehtabletten, und die sind, excuse, aber spottbillig im Vergleich zu der Schweiz. Wie reagieren denn Touristen auf Preise hier in der Schweiz?
Also generell, denke ich, sind sie mal sehr dankbar, dass wir es überhaupt herausgefunden haben. An zweiter Stelle muss man natürlich sagen, es gibt Länder wie zum Beispiel Italien, wo es dann subventioniert ist. Dann ist klar, dass die Mittel bei uns teurer sind. Und sehr viele Leute nehmen das auch in Kauf, weil sie das Gefühl haben, vor allem aus Ostblockländern, dass wirklich bei uns, bei den Schweizer Medikamenten, das drin ist, was auch draufsteht, weil sie immer Angst haben, dass sie Fakes, die in ihren Ländern verkauft werden. Insofern, ja, wir haben einfach die Preise, die vorgegeben sind. Und es ist weder am Abend noch zur Nacht noch am Morgen früher teurer, als es normal in der Schweiz ist.
Helmut Höller, können wir noch einen Tipp haben für uns? Jetzt haben wir ja die andere Seite angeschaut, wenn Touristen da ankommen. Wenn wir ins Ausland gehen, Medikamente, haben Sie vorher gesagt, man soll sie ja nicht im Koffer haben. Haben Sie sonst noch einen Tipp für uns, wo wir uns jetzt schon auf die Sommerferien freuen und dann packen?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall mal, wenn Sie ein Dauerpatient sind, nehmen Sie Ihr Wiederholungsrezept mit, lassen Sie es Ihre Fotokopie machen, denn oft fällt einem der Name nicht mehr ein und im Ausland könnte Ihnen so wie bei uns auch weiterhelfen. Und dann ja nicht im Koffer, denn die dringenden Medikamente, auch zum Beispiel Insulin, sollte ja kalt sein, aber nicht tiefgefroren. Und wenn Sie das im Koffer tun, riskiert man ja, dass der Kofferinhalt mitunter unter 0 Grad im Flieger platziert wird. Also das ja nicht. Dann all die Mittel, die Sie sonst brauchen, tun Sie da einfach, wenn Sie denken, ich kann jemanden mal Angina, nehmen Sie das mit. Und ansonsten würde ich meinen, dass Sie im Vorjahr natürlich, wenn Sie eine Auslandsreise machen, wo es dann Malaria braucht, oder dann kommen Sie früh genug zu uns, dann können wir Ihnen sagen, wo Sie was müssen impfen. Und wir können Ihnen auch sagen, ob Sie Ihr Mittel dort im Ausland im Notfall überkämmten oder wie das dort wird heissen.
Also der Besuch in einer Apotheke, bevor man ins Ausland geht, ist sicher nicht schlecht. Und vor allem nicht vergessen, wenn Sie in den Süden gehen, eine grosse Tube Sonnencreme mit einem hohen Sonnenschutzfaktor. Wir sind zu Gast in der Bahnhofapotheke mit dem Treffpunkt. Und wir wollen noch mal mit der Führungskrew von dieser Apotheke reden, wo es auch um Begegnungen geht mit Kundschaften, Leben und Arbeiten mit den Kunden, aber auch untereinander in einer Apotheke.
Dass er nach einem Mann strapaziert. Er steht im Stress wegen dem Renommee. Er hat es durch Juffle gegen mich, das orientiert. Es ist so, der Mensch von heute hat alles so weit. Nur alles zusammen nützt ihm nichts. Er hat keine Zeit. Pressiert. Es ist Zeit, die ihm fehlt, und Zeit ist Geld, und Geld regiert die Welt, er hat viel investiert. Seine Lage wird eng, die Sache zu wenig, man fragt sich, ob es lang oder vielleicht etwas passiert. So weit hat es nur können kommen, weil er sich nie die Zeit hat genommen. Er läuft ihr nachher, aber die Zeit ging davon. Nur nicht gesprengt. Nein, nein, nicht offen. Es hat ging noch geplant. Es ist garantiert. Sterben kommt jeder dran, ob er sich zum Leben Zeit hat gelassen oder pressiert. Drum hau auf den Tisch, sag Glück, wie es ist, bevor man dir sagt, du bist pensioniert. Zeit musst nicht stellen, du kannst sie haben, weil zum Brauchen ist sie da, zum Ömer schenken.
gesprengt. Nein, nein, nicht die Ofen. Es hat länger gelangt. Nicht gesprengt, nur nicht gesprengt, nur nicht gesprengt. Nur nicht die Ofen.
Nur nicht gesprengt, aber die pressiert es extrem in einer Apotheke. Vor allem, weil die Apotheke am Bahnhof steht und die Kundschaft kommt reinzurennen und möchte dringend etwas haben. Und in 10 Minuten fährt der Zug. Ich habe jetzt die Führungskrew der Bahnhofapotheke in Zürich um mich herum. Es ist das, wir fangen jetzt mal mit dem Herr an, weil er der Einzige ist, der Helmut Höller. Dann Besitzerin Ingrid Barast, Stellvertreterin von der Geschäftsführung Maria Neuhäusler und Maggie Keller, die wir schon gehört haben, wo fürs das Qualitätsmanagement zuständig ist. Jetzt kommt so ein Kunde und muss ganz, ganz dringend etwas haben, ein Sketz. Das ist ja sehr wahrscheinlich genau das, was man nicht brauchen kann, Frau Keller, in einer Apotheke. Da braucht es einfach Zeit.
Ja, also für einige Kunden nehmen wir uns aber dann auch ein bisschen Zeit und wir versuchen dann möglichst auf sie einzugehen und so schnell wie möglich das alles anzubringen, dass die auch schnell wieder auf den Zug gehen können.
Am schönsten ist ja die, die kommen und sagen, ich hätte gerne die kleinen weißen Tabletten, die ich das letzte Mal hatte. Dann kommt der Herr Höller fast zuständig über, gell, Sie, Herr Höller? Weil es gibt Tausende von kleinen weißen Tabletten. Was machen Sie mit so einem Kunden?
Ja, wir versuchen dann, die ganz Schlauen sagen dann noch, sie werden sie gerade kennen, sie haben eine Bruchrille, man kann sie eben anbrechen. Und das kann man ja eigentlich auch mit fast allen. Und dann versuchen wir natürlich irgendwie herauszufinden, für was es ist und ob sie die Packung ein bisschen kennen, ob sie vielleicht wissen, ob die jetzt rot, die Packung ist gross, klein. Wobei auch das nachher einmal verblüffend ist, dass die Leute sagen, es fängt mit P an in einer blauen Schachtel. Und wenn wir dann nachher genug verhandelt haben, dann fängt es mit M an und ist in einer gelben Schachtel gewesen.
Schwierig wird es sehr wahrscheinlich bei denen homöopathischen Tabletten, wenn sie sagen, klein und weiss und rund, die sind eben alle so, oder?
Ja, die homöopathischen Kügel haben auch von 5 verschiedenen Grössen, werden ja besprüht mit dem Mittel. Und wenn man jetzt die eine oder die andere Grösse hat, unterscheiden können sie nicht. Sie wissen nicht, was drin war. Sie sehen alle wirklich gleich aus.
Aber ich merke schon, sie finden immer irgendwie eine Lösung. Frau Neuhäusler, ein Kunde beschreibt, was ihm fehlt. Ich kann mir vorstellen, die einen bleiben wirklich beim Minimum, die sagen nur Zehen weh. Und andere, haben Sie auch schon erlebt, dass es dann die fantasievollen Beschreibungen gibt?
Das hören wir häufig. Und es ist dann auch wirklich, es liegt an uns, mit möglichst geschickten Fragen möglichst viel herauszufinden. Also eigentlich schaffen wir es fast immer, wirklich herauszufinden, was war. Jemand muss mal ein bisschen fragen, was wirklich passiert ist und was sie schon gemacht haben. Es ist häufig bis zum Schluss eines Beratungsgesprächs ganz, ganz anders, wie es angefangen hat.
Und lustig ist sehr wahrscheinlich auch, die einen, die wollen Diskretion und die ist auch gewährleistet da mit diesen Trennwänden. Und andere wieder, die schreien schon schier im Eingang, sie hätten gerne ein Viagra. Frau Keller, wie gehen Sie mit so jemandem um, der so offensiv und schier seine Krankheitsgeschichte noch allen, die da drin sind, auch noch möchte erzählen?
Ja, also wir versuchen dann natürlich auch auf die Person einzugehen. Und wenn es sich um ein Thema handelt, das wir jetzt finden, ist es doch eher ein bisschen diskret, wie wir dann die Person gleich da überbieten zu einem etwas diskreteren Platz. Und versuchen auch ein bisschen die Stimme zu senken, wenn es um ein Thema geht, das jetzt nicht gerade alle mitbekommen sollten.
Also es braucht wirklich auch das Fingerspitzengefühl. Ingrid Barasch, Sie machen da wirklich viele Beratungen. Das haben wir jetzt auch in diesen 2 Stunden mitbekommen. Nehmen Sie da den Ärzten nicht ein Stück weit auch etwas weg?
Es sollte ja in der Zukunft auch unsere Funktion sein, eine gewisse Gatekeeper-Funktion zu haben und eine Vorselektion zu treffen, wer muss überhaupt zum Arzt oder wem kann schon mit dem Medikament oder dem Ratschlag geholfen werden. Das ist für das Gesundheitswesen, wo wir mit den Kosten sehr schauen müssen, absolut wünschenswert, dass wir da eine Entlastung bieten.
Und das wird akzeptiert von den Ärzten oder gibt es manchmal Diskussionen?
Eigentlich in dem Rahmen, wo wir das machen, wird das sehr gut akzeptiert. Auf jeden Fall.
Sie haben ein Team, Frau Barasch, in Ihrer Apotheke von über 100 Leuten. Wir haben gesagt, wir schauen ein bisschen hinter die Kulissen. Ich würde gleich noch gerne wissen, gibt es da manchmal nicht auch Reibereien, wenn so viele Menschen miteinander zusammenarbeiten?
Also ich muss sagen, ich achte schon bei der Auswahl sehr darauf, dass es Leute sind, wo man spürt, da sind keine Spannungen rum, die haben keine Neigung zu Machtkämpfen. Weil wir auf sehr engem Raum zusammenarbeiten, wir müssen wirklich hintereinander stehen und uns gegenseitig unterstützen. Wir können das nicht brauchen.
Kennen Sie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Es sind über 100.
Selbstverständlich. Und ich denke, wir kennen uns sogar sehr gut. Und es ist ein sehr familiärer Betrieb.
Also auch langjährige Mitarbeiter vor allem?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist mir das Allerwichtigste, dass es wie eine Familie ist, dass man sich gut kennt und dass die Leute lang bleiben.
Und das schätze ich jetzt als Kundin auch, wenn ich in einen Laden gehe, in eine Apotheke, dass ich immer etwa wieder das gleiche Gesicht sehe und weiss auch, dass ich gut aufgehoben bin. So, nur als Schlussfrage an Sie, die Apotheker sind, die das Studium gemacht haben, so der Peak, das Schönste an Ihrer Arbeit, was Sie sagen, das würde ich nie missen, das gefällt mir wirklich ganz besonders. Was ist das für ein Neuhäusler?
Schön ist sicher, wenn ein Kunde zurückkommt und sagt, ihr habt mir das Leben gerettet. Wo man irgend mit etwas Kleinem eigentlich die Lebensqualität von jemandem wirklich extrem verbessern können. Und das Schöne ist auch die Selbstständigkeit, die wir hier haben. Trotz einem grossen Team darf jeder sich selber sein. Das ist auch zum Arbeiten wahnsinnig schön.
Frau Keller, wie ist es bei Ihnen?
Für mich, als ich für die Qualität zuständig bin, ist es immer wieder wunderschön zu hören von Kunden, wenn sie sagen, bei euch klappt alles so gut, bei euch wird alles sauber abgerechnet, von euch kommt man einen schönen Rat über, ihr geht auf die Leute ein. Solche Komplimente höre ich natürlich am liebsten.
Und ich hoffe, dass es noch ganz viel von diesen Komplimenten wird geben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Keller, Frau Neuhäusler, Herr Höller und die Hauptgastgeberin Ingrid Barasch, dass wir bei Ihnen in der Bahnhof Apotheke
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.